Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Der FC Sevilla verliert nach 2018 mal wieder ein Derby und Atletico den Anschluss an das Meisterschaftsrennen und Barca vielleicht doch noch nachträglich ein Spiel. All in die Runde, hier ist Nils Kern, die eine Gehirnhälfte von Tiki Taka und die andere überlegt vermutlich schon, welchen No-Brainer sie jetzt dazu ergänzen kann. Also, hola Alex.
Servus, grüß dich. Moin. Welchen No-Brainer ich dazu ergänzen kann?
Eine Gehirnmetapher, wie auch immer. Sind wir jetzt Pinky in the Brain oder hast du irgendeine hirnlose Schiedsrichterentscheidung wie gestern? Ich war bei Fürth gegen Schalke.
Der Elfmeter. Wow. Oh, hab ich noch nie nachgeschaut. Ich habe nur das Highlight-Reel bei dir gesehen. Du warst auf der Schalke-Seite.
Ja. Irgendwie noch ein Ticket bekommen. Ach komm. Kann man mal machen. Fast ein Heimspiel für Schalke.
Ja, ich habe gehört vom Kumpel, Grüße an den Marco an dieser Stelle, dass ganz Fürth, er wohnt ja in Fürth, ganz Fürth blau-weiß überlaufen war. Also war wirklich die ganze Stadt. Also ich weiß nicht, wie viele, aber viele tausende Schalker sicherlich da unten gewesen. Ja, schon krass.
16.000 im Stadion insgesamt ausverkauft. Das ist ein kleines Stadion, aber mindestens 5.000 Schalker. Also wirklich die ganze Kurve da hinten auf der einen Seite war blau, natürlich auf der anderen Seite grün, aber das war schon krass. Und das Spiel 3-3 war ja einiges los. Also da bin ich zumindest da auf meine Kosten gekommen. Bin halt noch kurzfristig, irgendwie hat einer ein Bekannter ein Ticket noch abzugeben gehabt da auf der Schalke-Seite von dem her. Na gut, dann geht man halt mal ausnahmsweise zum Fußball. Habe ich mich mal wieder breitschlagen lassen, ich arme hirnlose Seele, um dabei zu bleiben. Aber wir haben ja hier auch ein bisschen spanischen Fußball haben wir auch zu bereden. Ne? Wir wollen natürlich in dieser Folge ein bisschen Fokus auf den Meisterschaftskampf-Titelrennen machen in La Liga. Es gibt die Copa del Rey-Rückspiele am Dienstag und Mittwoch. Es gab dazu noch einen Griezmann-Rekord, wie gesagt, das Sevilla-Derby. Also da ein bisschen volle Folge, so jetzt nach der Länderspielpause. Ich meine, Barca hat allein schon wieder zwei Spiele jetzt gehabt. Wir können aber mal noch anfangen. Wir hatten ja so ein bisschen in der Folge vor der Länderspielpause aufgerufen, so, ne? Wenn 10 Frager zusammenkommen, können wir eine Sonderfolge machen. Das war knapp. Hat nicht gereicht, ich habe die Pause auch ganz gut gebraucht, aber wir haben natürlich uns diese vielen zeitlosen Fragen, danke an alle von Simon und so weiter, uns abgespeichert. Ein paar können wir aber auch hier so ein bisschen nach und nach reinstreuen. Uns hatte da Linus und Kevin hatten uns geschrieben und wir können ja mal kurz anfangen mit dem von William. Der hat so ein bisschen gefragt, wie sieht so ein Arbeitstag oder eine Arbeitswoche bei euch aus? Habt ihr während der Länderspielpause weniger zu tun oder bleibt das Arbeitsvolumen gleich? Da kann zumindest ich gleich sagen, bei einer Länderspielpause habe ich deutlich weniger zu tun, allein weil einfach da auch diese 1, 2, 3 Spiele fehlen, wo ja nicht nur, das sind ja nicht nur 90 Minuten, man ist ja dann im Startelf, kommt 2 Stunden vorher und bis ich dann dritte Halbzeit fertig bin und dann da bin ich ja da schon mal irgendwie 8, 9 Stunden bei so einem Spiel. Am Tag vorher Abschlusstraining, Pressekonferenz, Kader, am Tag danach Nachbericht. Also das ist, wenn einfach diese 2, 3 Spiele schon mal fehlen, ist es viel, 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 viel weniger Arbeit und da auch mal ein freies Wochenende. Ich war in Stuttgart bei Verwandten, von dem her hat sich das da schon mal gelohnt. Ansonsten eine Arbeitswoche ist schon viel Programm. Alleine heute am Montag sind wieder Abschlusstraining und PK und Kader und bla und Vorbericht schreiben. Später dann rund ums Pokalspiel am Dienstag. Da ist dann auch da wieder Programm am Mittwoch Nachbericht und dann geht es ja immer Real Madrid, wie gesagt, 11 englische Wochen am Stück da. Habe ich schon auch eine kleine Pause gebraucht, von dem her war ich da jetzt nicht so traurig drüber, dass nicht insgesamt über 10 Frager zusammengekommen sind, aber ich glaube bei dir, Alex, ist das ein bisschen gleichmäßiger verteilt, vielleicht so auch jetzt in der Länderspielpause.
Nee, ist auch weniger, ist auch entspannter, ist generell so in Sportredaktion, logisch, wenn die Ligen pausieren, ne? Allein in der Bundesliga zum Beispiel, kein Fußball heißt viel weniger Betrieb, auch in der Redaktion des Kicker zum Beispiel, ne? Die Kollegen haben da frei, also ich habe einen Mitspieler bei uns in der Mannschaft, der in der ersten und zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt und der kann nie am Wochenende, weil er am Wochenende immer in der Redaktion arbeiten muss, während der Bundesliga, muss er im Büro sein und weil Länderspielpause war und deswegen kann er nie spielen für die Mannschaften am Sonntag, Amateurfußball, ne, Kreisliga etc. ist ja immer Sonntag und jetzt am Sonntag konnte er in der Länderspielpause, weil Länderspielpause war, ne? Musste er nicht ins Büro, also allein daran siehst du schon.
Also hat er 4 Einsätze pro Saison oder wie?
So ungefähr. Leider sehr wenige, ja, weil er eben, ne, am Wochenende, wenn der Ball rollt in den Ligen, in der Bundesliga etc., muss er halt arbeiten. Das heißt generell in den Redaktionen, alle, die sportjournalistisch unterwegs sind, die haben in der Länderspielpause mal ein bisschen Luft und können durchatmen. Und das ist einfach so, auch bei mir, ich mache ja für The Zone Sachen. Mhm. Ja, wenn Champions League ist, geht's rauf und runter, nicht nur bei Real Total, natürlich auch bei The Zone und in anderen Redaktionen. Und je weniger Spiele, desto mehr Luft und Freizeit hat man. Mhm. Von daher, ja, ist schon auch willkommen, so eine Länderspielpause. Ich weiß, die Fußballfans, die meckern immer, jetzt muss ich wieder, ne, kann ich wieder meinen Verein nicht folgen, aber die Sportjournalisten, denen ist das gar nicht so unrecht, diese Länderspielpause.
Ich habe da auch zwei Herzen in meiner Brust immer. Als Clubfan sage ich, Länderspielpause. Wobei mittlerweile Pause für Spieler ganz gut, aber für mich Pause auch. Und wenn man dann noch so ein paar Sportreporter kennt oder folgt, irgendwie Kerry Hau war auch in Südamerika unterwegs und unser Adrian war auch in Mailand. Also das wurde schon hier und da bei einigen ganz gut genutzt, um da, wie gesagt, mal ein freies Wochenende zu haben. Das ist halt im Sportjournalismus eher selten, ne? Wenn andere dann Fußball gucken und Spaß haben oder auch mal irgendwie Freitagabend, Samstagabend, dann haben halt wir eher Arbeit, ne, nicht immer. Es ist ja auch, machen wir auch freiwillig und gerne und es ist ja auch ein schöner Job, aber ist jetzt nicht so, dass man hier jedes Wochenende nur einfach 72 Stunden frei und Pause hat. Die 72 Stunden, die Carlo auch gerne will, da kommt später auch noch eine Frage dazu. Aber ja, das war jetzt die erste Länderspielpause des Jahres, quasi die letzte der Saison. Es kommt natürlich dann Anfang Juni wieder zu Abstellung, was dann auch lustig wird mit dann wieder der Club-WM, wo sich das alles ein bisschen überschneiden wird. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Vereinsfußball und es ging ja direkt bei Barca weiter mit zwei Spielen. Ne? In der letzten Folge kam quasi die Breaking News rein von wegen, ja, Barca kriegt das Spiel am Donnerstag gegen Osasuna. Osasuna hat dann noch am Freitag das Spiel gegen den Athletic Club. Das wurde natürlich dann noch auf Sonntag verschoben, ne? Das war ja schon mal klar, aber es war dann eben jetzt so, dass quasi Barca noch in der Länderspielpause gespielt hat. Dann war sogar Araujo noch auf der Bank, Rafinha gar nicht gespielt. Das hat natürlich alles gereicht zu einem Sieg, ne? Erstmal davon abgesehen, aber schon krass, dass es da direkt wieder zu einem Spiel kam. Barca dann auch am Sonntag im Einsatz, also wieder voll drin im Modus.
Ja, vor allem La Liga wieder voll drin im Modus, ne? Dass sie einfach verrückte Dinge machen, entgegen der Wünsche der Vereine. Beide Vereine haben Einspruch eingelegt, ne? Gegen Donnerstag, Sonntag und La Liga trotzdem, nee, machen wir so. Habt ihr Pech gehabt. Also beide Vereine Einspruch, das ist doch, sorry, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? Kann man da schon an den Tag legen. Von daher, ja, hat das mal wieder ein großes La Liga-Geschmäckle da gehabt, wie die Liga da einfach umgeht mit solchen Sachen. Ging ja glimpflich aus, also aus Barca-Sicht natürlich auch beide Spiele gewonnen. Osasuna war es erschreckend schwach in Barcelona, ne? Das war wirklich gar nichts. Ich glaube, 3 Torschüsse oder so, 4 Torschüsse, da kam gar nichts. Für mich aber überraschend jetzt ein 0-0 geholt in Bilbao am Sonntag. Denn ich hätte gedacht, ach, die werden da richtig abgeschossen. Aber nee, da haben sie den Punkt geholt. Gegen Barca waren sie wirklich sehr, sehr schwach. Aber ja, diese Doppeltermine, also was soll man dazu noch sagen? Ne? Man muss anmerken, Barca hat jetzt durchgängig englische Wochen bis in den Mai, ne? Genau. Wenn sie überall weiterkommen, also vorausgesetzt in der Copa ziehen sie ins Finale ein. Jetzt spielen sie ja unter der Woche schon wieder am Mittwoch das Rückspiel im Metropolitano bei Atletico und dann natürlich Dortmund und dann geht es Schlag auf Schlag. Das heißt, Terminierung wäre schwer gewesen, weil Barca ständig im Einsatz ist. Aber so, wenn beide Vereine ganz klar Einspruch einlegen, dass man da als La Liga so engstirnig ist, ne, und da gar nicht drauf eingeht, finde ich schwierig.
Ja, kann man so auch als Skandalspiel titulieren, wie ja auch das Real bei Villarreal am Samstag spielen muss, obwohl auch beide Clubs da gesagt haben, nee, wir können das ruhig auf Sonntag verlegen, es hätte ja die Möglichkeit gegeben, das ist einfach wieder typisch La Liga und ja, der Spielplan ist eng, es sind maximal möglich 7 englische Wochen am Stück für Barca, für Real, wenn sie auch ins Champions League Halbfinale einziehen, wenn jetzt kein Halbfinale drin wäre, dann wäre da natürlich davor schon irgendwie Anfang Mai schon 1-2 Wochen, wo die Halbfinalspiele sind, wo man dann auch das Spiel hätte nachholen können, aber La Liga denkt sich halt, darauf spekulieren, dass Barca jetzt irgendwie ausscheidet im Champions League Viertelfinale, müssen wir auch nicht und dann wäre der nächstmögliche Termin eben vor dem, zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag, das wäre dann halt auch irgendwie zu spät gewesen, um dieses Spiel nachzuholen und dann irgendwie die ganze Zeit eine Tabelle zu haben, wo Barca immer irgendwie ein Spiel weniger, also so in Teilen kann man es verstehen, dass man da den Druck hat, jetzt, wir müssen das irgendwo noch reinquetschen, aber es sieht halt trotzdem super blöd aus und wenn dann auch noch eben Südamerikaner fehlen, Araujo ja wie gesagt nur auf der Bank, Rafinha gar nicht, das ist einfach blöd und hätte dann eben auch so gesehen schief ausgehen können. Jetzt ist es ein 3-0-Sieg geworden. Weiß nicht, ob Dani Olmo auch bei dem anderen Termin sich verletzt hätte. Also so bleiben da auch noch ein paar Geschmäckle und hätte das nicht irgendwie trotzdem anders ausgehen können. Aber ja, wie gesagt, trotzdem erstmal mal wieder da super souveräner Sieg und das eben mit wenig Erholung. Mit ein bisschen Rotation weiter, das ist schon spannend, wie das Barca macht jetzt sowohl gegen Osasuna als auch gegen Girona, wo man auch vielleicht merkt, dass da ein großer Unterschied zu Real Madrid ist, dass du einfach auch scheinbar den guten Ersatz hast für deinen Topstar vorne für Lewandowski, weil Ferran Torres trifft ja auch irgendwie regelmäßig, jetzt hat in beiden Spielen getroffen, also da merkt man schon, dass da zumindest vom Kader her vielleicht mehr Rotation möglich ist, dass du trotzdem jetzt nicht so einen großen Qualitätsabfall hast, wenn dann doch mal irgendwie bei Real wie Mbappé fehlt und dann Endrick spielt, so hast, ist das bei Barca vielleicht ein bisschen besser aufgefangen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, wie gesagt, souverän, da gegen Osasuna gewonnen, mit auch Spielfreude, genauso gegen Girona und dann eben so die richtige, die passende Antwort auf den Platz zu geben und ja, ein bisschen beschweren und meckern. Flick hat ja auch gemeint, dass das wird in anderen Ligen anders gelöst, dass da mehr auf die Wünsche der Vereine eingegangen wird, was absolut richtig ist. Hat man trotzdem dann ja die Antwort auf den Platz gegeben und zweimal da souverän gewonnen.
Immerhin das, ja, aber mit Blick auf die Champions League Teilnehmer, ne, hat Flick das auch gesagt, dass da mehr drauf geachtet wird, dass die eigenen Vereine gut performen in der Champions League, weit kommen. Ne? Teilweise in, ich glaube, Frankreich oder Holland werden ja Spiele komplett verschoben. Ja, ne? Wenn da, weiß ich nicht, PSG, PSV, Feyenoord oder so irgendwie im Einsatz sind, ja, dann spielt er dann dem Wochenende nicht. Ja. Ne? Also das ist zu viel entgegenkommen, weil das schon Wettbewerbsverzerrung ist, wenn die plötzlich kein Spiel haben am Wochenende vorher. Aber das Flick hat eben gesagt, ja, da wird gar nicht drauf geguckt, auf die Belastungssteuerung, obwohl ja La Liga daran interessiert sein muss, dass Real, Barca, Atletico sehr weit kommen und da wirft man einem eher Steine in den Weg. Und es ging jetzt eigentlich weniger um diesen Donnerstagstermin, weil der einfach schwierig ist, wie du es ja erklärt hast, sondern auch um die Uhrzeiten, wann die jeweiligen Vereine dran sind. Also Barca stößt sich zum Beispiel daran, dass sie am Samstag, 12. April um 21 Uhr in Leganés spielen müssen, wegen der Uhrzeit, nicht wegen dem Termin, weil klar, du spielst da davor am Mittwoch gegen Dortmund, dann Leganés am Samstag und dann Dienstag gegen Dortmund. Das heißt, es macht nur der Samstagstermin Sinn. Das ist verständlich, aber ein Auswärtsspiel um 21 Uhr, das ist das Problem. Denn unnötig. Spiel ist dann um 11 vorbei und sie fahren oder fliegen direkt zurück und sind dann um 3 Uhr zu Hause. Ja. Und das ist das Problem, dass du quasi diese Nachtruhe nicht hast und diese Nachterholung. Das heißt, mach doch das Spiel einfach früher, nicht um 21 Uhr, sondern einfach am Samstag um 16, 18, wann auch immer. Aber nicht um 21 Uhr, weil sie dann eben so spät ins Hotel kommen, dass ihnen eine Nachtruhe fehlt und dass sie eben diese Nachtstrapazen haben, weil es eben ein Auswärtsspiel ist. Ja. Deswegen, daran stößt sich Barca auch, dass man da gar nicht drauf guckt, sondern einfach nur, ja, es ging nur der Samstag, das ist klar, aber dann halt nicht in einem Auswärtsspiel das 21-Uhr-Ding. Ja,
dann macht doch, warum nicht 18 Uhr, warum nicht 16 Uhr? Das ist genau das große Thema, was immer noch am Köcheln ist, wozu uns auch Linus, der ist ein Barca-Fan, uns geschrieben hat, nämlich nochmal da rückblickend auf das, was bei Real war, gegen Villarreal. Linus schreibt, ihr, also vor allem Madridistas, habt euch beschwert über die unter 72-stündige Pause zwischen den beiden Spielen. Wird Real den Boykott jetzt durchziehen und sollte Barca das auch tun? Denn ich habe gesehen, dass Barca zwischen dem Spiel bei Leganés und in Dortmund auch nur 72 Stunden Pause hat. Also da muss ich erstmal ergänzen, es geht gar nicht nur um das Thema 72 Stunden müssen es maximal sein, denn natürlich gibt es auch Europa-League-Teams, die am Donnerstagabend spielen und dann sind sie am Sonntagmittag schon wieder dran, das sind auch weniger als 72 Stunden. Im Endeffekt war das eine Ancelotti-Aussage mit 10 Sätzen und alle stürzen sich da auf diese zwei Sätze mit den 72 Stunden. Es geht auch einfach generell darum, dass wenn ein Team vorher schon irgendwie 11 englische Wochen hat, wenn es dann zu einem Auswärtsspiel geht, wenn es auch die Möglichkeit gibt, das Spiel von Samstag auf Sonntag zu verlegen, dass da nicht auf die Wünsche der Clubs eingegangen wird. Und so hatte jetzt Ancelotti auf der PK vor ein paar Tagen auch nochmal klargestellt. Ich lese mal vor. Es geht um die 72 Stunden ohne berechtigten Grund, denn manchmal kann es sein, dass niemand etwas daran ändern kann, dass man nicht die notwendige Zeit bekommt. Okay, aus vielen Gründen. Aber verglichen mit Villarreal hätte man den Termin ändern können, denn Villarreal war damit einverstanden. Auch die Fernsehsender waren einverstanden. Nur La Liga war nicht einverstanden. Daher gab es keinen berechtigten Grund, man hätte den Termin ändern können und Punkt. Und wenn man ein Spiel verlegen kann und sie das nicht tun, dann werden wir nicht spielen. Wenn eine Verlegung nicht möglich ist, dann treten wir natürlich trotzdem an. Ne? Also, es geht einfach um generell das Thema, das dass die Teams da einfach zu wenig Zeit haben, dass auch die Spieler zu wenig private Zeit zu Hause haben. Die sind auch ständig eben auf Reisen und unterwegs und müssen dann eben wie jetzt auch dann Barca nach Leganés und dann wieder der Rückflug. Das ist halt auch, wenn du jetzt ein Heimspiel hättest, dann könntest du schon am Samstag um 21 Uhr spielen. Das wäre was anderes. Der Spielplan steht natürlich schon länger fest und trotzdem musst du einfach La Liga flexibler sein mit den Zeiten. Das machen andere Ligen auch, wo du eben nicht so angewiesen bist auf diese Einzelvermarktung. Die Top-Spiele, die Top-Teams müssen um 21 Uhr spielen, weil da eher 2 Millionen einschalten und wenn es 16 Uhr Spiel ist, dann schalten nur 1,5 Millionen ein. Ja, darauf schaut halt nur La Liga, auf die Kohle, auf die Einschaltquoten. Das ist halt der große Spagat, den La Liga seit Jahren nicht hinkriegt.
Vor allem aber, sie sind ja flexibel, aber nur dann, wenn es ihnen passt. Also wie oft sie irgendwelche Spiele verschieben eine Woche vorher, ja, wo es völlig egal ist. Hier Rayo gegen, was weiß ich, Girona oder Osasuna gegen Espanyol, wo es völlig wurscht ist. Ja, das verschieben sie plötzlich, ja, von Sonntag 19 Uhr, nee, jetzt machen wir doch Samstagmittag um 12. Bei denen ist das halt völlig wurscht. Und wenn Vereine darum bitten, weil sie eben diese Doppel- und Dreifachbelastung haben und alle 70 Stunden spielen müssen, da machen sie dann nichts. Vor allem, wenn beide Vereine sogar Einspruch einlegen oder Wünsche äußern. Und das ist das große Thema auch. Ne? Das La Liga ist flexibel, wenn es ihnen passt. Und zwar grundlos teilweise. Auch mal 2 Stunden vorher wird einfach angepfiffen, wo du denkst, hä? Warum muss jetzt Valladolid plötzlich verschieben? Ja. Aber nicht dann, wenn es angemessen wäre. Und das ist einfach, ja, das sind komische Zustände.
Komische Zustände, ja. Wir bleiben noch mal kurz beim Osasuna-Spiel, denn da könnte es so gesehen noch theoretisch ein Nachspiel geben. Also es könnte nicht nachgeholt werden, es könnte ein Nachspiel geben am grünen Tisch, wie sagt man, dass Osasuna auch offiziell jetzt Beschwerde eingelegt hat wegen einer unerlaubten Startelf oder weil ein Spieler offiziell laut Regelwerk, wie auch immer, Grauzone wohl nicht hätte spielen dürfen. Jetzt geht es um den komplizierten Fall von einer Regel, von der ich selbst auch noch nicht gehört hatte. Es geht da um Iñigo Martínez. Der wurde erst von der Nationalmannschaft berufen. Dann hieß es, ach nee, er ist doch verletzt und ist wieder abgereist. Okay, auch natürlich mit ein bisschen schon, ja, wir haben ja da am Donnerstag das Spiel. Völlig legitim. Fände ich cool, wenn Real Madrid das öfter machen würde und dann eben die Strafe zahlt, damit einfach ein paar Spieler mehr daheim bleiben. Egal. Und jetzt geht es um die Sache, wurde der jetzt wirklich auch vom Verband dann offiziell freigegeben, freigestellt oder war es nur, ja okay, der kommt jetzt doch nicht und da kommt jetzt eben, er hat ja dann gespielt gegen Osasuna von Beginn an und da kommt jetzt eine FIFA-Regel, die besagt, diese FIFA-Regel, ist ein berufener Spieler verletzt, darf er bis 5 Tage nach dem letzten Länderspiel nicht für seinen Club spielen. Wie gesagt, diese Regel kannte ich auch noch nicht und das letzte Spanien-Länderspiel ist noch nicht so lange her bis zum Osasuna-Spiel. Also eigentlich hätte Martínez da laut FIFA-Regelwerk nicht hätte spielen dürfen. Die große Frage ist jetzt einfach, hat der Verband Martínez wirklich offiziell wieder freigegeben im Sinne von, okay, er ist verletzt, er muss nicht mehr oder war das nur so ein, ja, okay, dann kommst du halt nicht. Also ich bin da selbst auch sehr verwirrt. Wie gesagt, Osasuna hat offiziell Beschwerde eingelegt und es gibt da irgendeine FIFA-Regel. Ist jetzt nur die Frage, hat der Verband da schon irgendwie Barca das okay gegeben? Ist das offiziell, reicht das, damit da eben diese Beschwerde von Osasuna nichts bringt?
Also ich habe noch nie zuvor von dieser Regel gehört und dass die existiert, ist mir wirklich komplett neu. Und auch da muss ich sagen, da fasse ich mir ja an den Kopf, eine Regel darf doch nicht besagen, wann ein Spieler wieder einsatzfähig ist, wenn der verletzt war. Also was ist... Das kann doch nicht auf dem Papier stehen, irgendwo in den Regularien. Ja, du darfst aber erst da wieder fit sein. Ja, du wirst halt auch manchmal früher fit, völlig verrückt. Und dann, wenn du fit bist, kannst du natürlich eingesetzt werden. Generell gesprochen. Ob Martínez jetzt wirklich verletzt war, das steht auf einem anderen Blatt. Das kann ich natürlich auch nicht bewerten. Ich bin ja weder der Physiotherapeut noch der Arzt. Selbstverständlich kann man sich vorstellen, dass er nicht ganz so ganz schlimm verletzt war. Und er auch gesagt hat, boah, Nationalmannschaft, bin ich jetzt nicht so heiß drauf kommen. Kann natürlich sein, aber grundsätzlich ist doch das... rein Spielersache, ob der fit ist und wann er wieder eingesetzt wird, ob es eine Blitzheilung gibt oder nicht, oder ob er einfach auf die Zähne beißt und ne, er hatte Knöchelprobleme, mal angenommen, Spieler X muss ja nicht mal ein Barca, irgendein Spieler hat halt ein bisschen Probleme, Knöchelprobleme, whatever, will natürlich nicht zur Nationalmannschaft reisen müssen, will das auskurieren und dann ist früher als erwartet ein Spiel und dann frisst er halt Painkiller. Ja? Schmeißt sich hier irgendwelche Tabletten ein oder wird fit gespritzt, das gibt's gang und gäbe noch und nöcher. Ganz normal, dass man sich halt, ja, obwohl man noch nicht hundertprozentig fit ist, halt irgendwelche Tabletten einschmeißt, um dann irgendwie auf die Zähne zu beißen, weil der Verein einen braucht. Unter anderem, weil zum Beispiel Araujo ja nicht einsatzfähig war. Also das ist völlig normal. Es kann nicht sein, dass es da Regularien gibt, die vorschreiben, nee, der darf nicht eingesetzt werden, weil Es muss eine Frist erst verstreichen. Das ist doch absolut abstrus. Und ich muss auch an Schweinsteiger denken früher, ja, deutscher Nationalspieler, der sehr, sehr gerne Länderspielpausen komplett geskippt hat. Der hat gefühlt in 3 Jahren nie ein Freundschaftsländerspiel absolviert, weil er immer verletzt war, An- und Abführung verletzt war. Und für die Bayern kam er dann immer direkt zum Einsatz. Also ich halte von der Regel, wie du hörst, Nils, wie du merkst, sehr, sehr wenig.
Gareth Bale hat jahrelang das Gegenteil gemacht. Er war nur bei der Nationalmannschaft fit und dann im Verein, es zwickt wieder.
Stimmt, ja, der hatte mehr Bock auf nie nur Golf, sondern auch auf Wales. Ja, das stimmt. Genau, das Gegenbeispiel dazu.
Ja, also wie gesagt, da gibt es noch so einen offenen Fall, der, glaube ich, noch nicht entschieden ist und rein theoretisch könnte, aber wie gesagt, es ist eine absolute Grauzone, weil irgendwie eine Art von Erlaubnisrückgabe des Verbands von Inigo Martinez an Barca gab es schon. Ist es nur, war das jetzt wirklich eine richtige Freigabe, war das nur so ein, ja, okay, dann kommt halt nicht. Also das wird gerade geklärt. Prognose ist natürlich sehr überschaubar, dass da was passiert, weil es, wie gesagt, nicht eindeutig und klar ist und da würde, glaube ich, so ein auch eindeutiges Spiel, sage ich mal, eindeutiger Spielverlauf würde da nicht so einfach gekippt werden. Oder Barca könnte da bestimmt auch wieder irgendwo dann, ja, vor ein anderes Gericht gehen und da dann dieses Urteil dann auch wieder kippen. Also Madridistas, macht euch da nicht so viel Hoffnung und sind wir ehrlich, so wollen wir auch nicht gewinnen, irgendwie eine Meisterschaft, wenn da Barca so einen lockeren verdient. Locker in Anführungszeichen verdienten Sieg gegen Osasuna einfährt, dass das da dann am grünen Tisch so gerichtet wird. Von dem her, ja, das 3-0-Ding steht und stand und auch dann gab es noch einen Sieg mit 3 Toren Unterschied am Wochenende gegen Girona. Ich hatte sogar 4-1 getippt, weil ich mir schon gedacht habe, oh, da könnte einiges passend zusammenkommen. Nö, der Gegner ist jetzt auch nicht so unbedingt der absolute Erzrivale für Barca und irgendwie sah auch nach gutem Wetter aus und man hatte schon das Gefühl, da fallen noch ein paar Tore. Also als da dann in der Schlussphase, wie war es, das 3-1 gefallen ist, da wusste ich schon, da kommt noch ein 4. Und da hat auch noch Lamine Yamal auch noch hier Latte und Pfosten gleichzeitig getroffen, also fast sogar 5-1. Also was ich sagen will, auch da wieder ein verdienter, souveräner Sieg, auch wieder mit ein bisschen Rotation. Und deswegen kann man da mittlerweile die Frage stellen, wie soll denn überhaupt noch Barca an der Meisterschaft hindern? Weil die gehen ja wirklich von Minute 1 an auf den Platz und ja, spielen nicht ihre Gegner in Grund und Boden, aber es ist einfach souverän und wenig Wackler und immer noch aufs nächste Tor gehen und Spielfreude, Leichtigkeit, Selbstbewusstsein, da stimmt ja irgendwie alles. Selbst mit Rotation und mal einer Verletzung jetzt Dani Olmo, das ist schon beeindruckend.
Ja, das war schon stark. Andererseits Girona in der Saison, vor allem auswärts, ne? Ein Schatten seiner selbst der letzten Spielzeit. Von daher konnte man schon davon ausgehen, dass es eher nicht so knapp wird. Trotzdem hat mir das Ferran-Tor gestunken in der 86. weil ich hatte 3-1 getippt. Also ich hätte es nicht gebraucht, das 4-1. Aber nee, Spaß beiseite. Für Ferran natürlich cool, der eine unglaubliche Statistik hat. Ne? Der trifft ja fast immer, wenn er spielt. Und so oft spielt er nicht, vor allem nicht von Anfang an. Also Tore pro Minuten ist er Top 5 Europas, wenn nicht Top 3. Das ist schon stark. Ich habe jetzt die Stats nicht so schnell nicht bei der Hand, aber Ferran grandios auch wieder gezeigt, ne? Dass er da immer funktioniert, wenn er eingewechselt wird. Ja, und Barca funktioniert im Kalenderjahr 2025. In den Top 5 Ligen die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat.
Oh, PSG hat einmal verloren. Ich dachte jetzt
PSG hat einmal verloren, ja, gegen Liverpool das Hinspiel.
Ah ja, logisch.
In der Champions League. Unglücklich, ne, klar. Also PSG auch super in Form. Noch keine Liga-Niederlage übrigens PSG. Ja. Deswegen in der Champions League ist mit denen definitiv zu rechnen. Da könnte es ja ein Aufeinandertreffen mit Real im Halbfinale möglicherweise geben. Also PSG auch top in Form, aber Barca noch kein einziges Spiel 2025 verloren. Und in der Saison, ich lese mal Statistik vor, weil das ist beeindruckend, ne? Stichwort viele Tore und locker leicht die Gegner niederwälzen. In 2 Spielen haben sie 7 Tore geschossen, 6 Tore haben sie auch 2-mal geschafft, 5 Tore haben sie 11-mal geschafft in der Saison. Und wie oft haben sie mit 4 Toren gewonnen, Nils? Was glaubst du? Oder 4 Tore geschossen?
Dann sage ich mal 8.
20 Mal.
Was?
Ja.
Also sind da dann schon die Spiele mit 5 oder 6 und 7 Toren auch dabei?
Nee, ich glaube nicht. Also ich lese das
20 anders. 20 Spiele mit 4-0, 4-1.
Oder vielleicht sind die, ach so, dass die auch
dran sind. Ja, so 20 Spiele.
Also ich habe hier nur eine Statistik.
Ja, doch generell erst 40 Pflichtspiele oder so, wow. Ja, ja. Ja.
Okay, ach so, wenn der, ja, das ist immer so eine Sache, ne? Das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur den Tweet von einem, so einem Account, der eben geschrieben hat, 2x 7 Tore, 2x 6 Tore, 11x 5 Tore und 20x 4 Tore, aber stimmt dann.
Ja, ich glaube. Ja, gut. Komische Statistik.
Nein. Unabhängig davon, wir überprüfen sie nochmal auf ihre Richtigkeit im Anschluss der Folge. Aber bemerkenswert, wie locker leicht sie Gegner abschießen. Ne? Ja. Da bin ich schon bei dir. Aber weil du sagst, hier waren wie sollen die bloß noch stolpern? Mhm. Naja, wir haben gerade über diese englischen Wochen gesprochen. Ne? Mhm. Das ist, da gehen einfach Körner drauf und jetzt ist Dani Olmo wieder verletzt und Lamine Yamal kann auch nicht immer durchspielen. Apropos durchspielen, ich glaube, Koundé hat 90 Spiele in Folge gemacht, der Rechtsverteidiger. Was? Absolut verrückt. Das ist alles
das schon wieder andere. Für eine Fake-Statistik, echt?
Nein, das sicher? Ist keine Fake. Schau nach.
90 also in Folge.
Für ja Frankreich und Spanien und, Spanien sage ich schon, und Barca und in allen Wettbewerben, das ist der Dauerbrenner.
Okay.
Und irgendwann lässt du einfach Körner. Von daher würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass sie jedes Spiel gewinnen, aber sie sind super in Form, das ist natürlich richtig.
Ja, ja, und dass eben, wie sie schon aufs Spiel rausgehen und da ist Spielfreude, Leichtigkeit, Selbstbewusstsein dabei, da ist viel Bewegung, Variabilität vorne, das ist nicht wie Real Madrid, oh, wir gucken uns das mal ein bisschen an und dann irgendwie nach einer Ein-Tor-Führung ist man in diesem Verwaltungsmodus, sondern Barca hat halt den großen Unterschied, dass sie ihre Gegner dann auch killen und dann auch locker irgendwie aufs nächste Tor gehen und irgendwie das stimmt einfach aktuell und natürlich sind jetzt noch in der Liga noch 9 Spieltage und also kommen natürlich auch noch ein paar Champions-League-Spiele dazu wahrscheinlich und jetzt ist Copa-Rückspiel, also es ist ja trotzdem noch kein Kader mit 25 gestandenen Profis, sondern viele sehr junge und auch ein paar ältere mit Lewandowski, der auch hier und da seine Pausen braucht. Aber es stimmt halt aktuell, wenn du jetzt 20, 21 Spiele ungeschlagen bist und das eben teilweise auch mal mit 3, 4 Toren Unterschied gewinnst, ist schon spektakulär. Und wie gesagt, wer da Barca an der Meisterschaft noch hindern sollen, ja, noch 9 Spieltage. Es gibt auch noch ein Klassiko am viertletzten Spieltag, also der könnte da besonders entscheidend sein. Das gab es auch das letzte Mal vor 6, 7 Jahren, dass ein Klassiko so spät war. Aber ja, ich sehe jetzt einfach nicht, dass Real Madrid da genauso souverän im Rückenwindschatten da mitfährt, weil die haben einfach ihre Auswärtsprobleme und immer mal wieder dann ist ein Patzer möglich. Das war jetzt gegen Leganés vielleicht nicht so die ganz große Wackelgefahr, auch wenn es nur ein Torunterschied Sieg war. Aber da ist irgendwie wirkt Barca deutlich gefestigter, souveräner. Und wenn du jetzt irgendwie nur noch diese 9 Spieltage vor der Nase hast, ist das vielleicht so ein bisschen wie so die Karotte beim Pferd vor der Nase. Das kannst du dir jetzt auch noch übers Ziel bringen. Oder zumindest jetzt noch 5, 6, 7 Spiele in Folge, um da dann irgendwie fast schon für eine Vorentscheidung zu sorgen. Aber wenn man mal aufs Restprogramm schaut, da haben wir auch bei Real Total Artikel zu, da hat Barca trifft zumindest noch auf aktuell 2 Teams, die auf den Abstiegsplätzen stehen. Leganés und Valladolid, Real Madrid auf keinen aktuellen Absteiger, aber Real trifft noch auf so gesehen 4 kommende Europapokal-Teilnehmer. Als nächstes Betis, natürlich auf Real Madrid und auch Villarreal und Athletic Club an den letzten Spieltagen. Also da kommt zumindest noch, wo Real jetzt mehr so mittelklassige Gegner hat, irgendwie Celta und Getafe und ja, Mallorca, okay, Sevilla, die kann man schon schlagen, dümpeln irgendwo im Mittelfeld rum, ist vielleicht die Saison dann bei denen gelaufen, aber Barca hat sowohl noch, wie gesagt, 2 Abstiegskandidaten, als auch noch 4 mögliche Europapokal-Teilnehmer. Das ist dann vielleicht vom Restprogramm zumindest dann nochmal anspruchsvoller, weil, ja, Villarreal, Athletic kämpfen da noch um die Champions League an den letzten Spieltag. Du musst auch noch zu Espanyol. Diesen Heimstark hat jetzt Atletico auch erfahren, Real Madrid auch vor ein paar Wochen. Von dem ist vielleicht das Restprogramm, könnte jetzt Madridistas noch Hoffnung geben, auch wenn ich da irgendwie gar nicht mehr so viel habe.
Ja, ich habe nachgezählt übrigens, um die Statistik zu begradigen. Du hattest recht. Es sind 20 mal 4 oder mehr Tore, also 4 Tore in einem Spiel, genau 4 haben sie 9 Mal geschossen in der Saison und mehr als 4 Tore waren es eben die, was habe ich gesagt, 20 oder 21 Mal, ne? Ja, also um die Statistik nochmal ins Rechte. Da siehst du mal, ne? diese News-Accounts, man kann denen nicht immer alles blind vertrauen, sondern
immer erst den Kerncheck durchgehen.
Immer wieder Kerncheck, stark.
Ja. Ja, also Restprogramm, sag du nochmal, ja, ist machbar oder ist schwierig.
Und ja, ich habe es jetzt auch gerade aufgerufen. Ich bin froh, dass sie als nächstes zu Hause gegen Betis spielen und nicht bei Betis, denn ne, die sind richtig red hot, werden wir auch gleich drüber reden. Die haben ihr Derby gewonnen und die sind zu Hause vor allem richtig gut. Bin auch froh, dass sie zu Hause Mallorca spielen, weil auf Mallorca, ne, das sind auch immer so Grid-and-Grind-Spiele, richtig schwer. Ich bin auch froh, dass sie zu Hause gegen Celta spielen, denn in Vigo weiß man auch immer, was einem droht. Gut, Espanyol wird nochmal tricky. Ja, auswärts, ne? Ja, ist die gleiche Stadt, aber man weiß ja, ne, die brennen richtig, für die ist das ein richtiges Derby. Villarreal wäre auch unbequem, spielen sie zum Glück auch zu Hause, aber auswärts in Bilbao am letzten Spieltag. Ich sag mal so, optimalerweise hast du da den Titel, die Meisterschaft schon gewonnen, weil im San Mames, uiuiui, da, ob es für die um was geht oder nicht, ne, mit Blick auf Tabelle, die könnten ja auch dann schon sicher in der Champions League sein, sei mal dahingestellt, vielleicht geht es ja für die auch um die Champions League noch an diesem letzten Spieltag, ne, um die Teilnahme, das kann ein richtig kribbeliges Spiel werden, also aus Barca-Sicht, hoffentlich kann man vielleicht den Titel vorher eintüten, aber so cocky will ich gar nicht klingen, es wird schwer genug. Aber ja, Restprogramm, liest sich jetzt so schwer nicht, um ehrlich zu sein, aus Barca-Sicht. Ne? Nicht, dass ich sage, die gewinnen alles. Du kannst immer mal stolpern, vor allem auswärts Leganés, da kannst du auch stolpern. Ne? Grüße an Atletico. Aber auf, liest sich nicht so schwer, Nils, das Restprogramm.
Ja, machbar, mal schauen. Mal schauen. Zumindest kann man noch kurz erwähnen, Lewandowski nochmal, der steht jetzt bei 38 Toren. Das sind 12 mehr als in der letzten Saison und 5 mehr als in seiner ersten Saison. Also er ist da auch in, ja, weiß ich, ob Form seines Lebens, aber allein wie er das Ding jetzt gegen Girona gemacht hat, so mit, wird an ihm gezogen, ist selbst im Fallen, der Ball fällt irgendwo runter und dann kommt er da irgendwie noch genial dran. Also er ist halt irgendwie auch, ja, immer noch ein Lewandowski, von dem er Chapeau dazu, dass er da auch wie gesagt, seine Pausen bekommt, auch von Flick, und das funktioniert mit Ferran Torres, da hast du einfach auch ein gutes Duo vorne, wo vielleicht, was auch so ein Unterschied zu Real Madrid ist, weil die machen, ja, da fehlt das was, Real Madrid killt seine Gegner nicht so, oder geht nicht aufs nächste Tor und. Aber trotzdem können wir jetzt so, um als nächstes Thema zu überlegen, Meisterschaftskampf sind wir schon drin, Real und Barca, aber wir können vielleicht sagen, ist es jetzt denn nur noch ein Zweier-Titelkampf statt Dreier-Titelkampf, wie es noch ja, vor vielleicht ein, zwei, drei Wochen war, vor den Monsterwochen bei Atletico, wo so, naja, jetzt nicht mehr ganz so meisterlich, titelanwärterisch raus vorgegangen sind, nicht nur durch das Champions League aus gegen Real Madrid, gab ja auch noch die Niederlage gegen Barca in der Liga, jetzt Patzer gegen Espanyol, nur 1-1 nach Führung, also was sind das, 7 Punkte Rückstand auf Barca, 9 sogar, boah, ja.
Die Frage ist beantwortet, oder?
Ja, das, okay, nächstes Thema.
Sevilla dürfen. Ja, es sind wirklich jetzt schon 9 Punkte Rückstand. Das ging sehr, sehr schnell, weil Atletico einfach die letzten 3 Spiele nicht gewonnen hat, die letzten 3 Spiele gepatzt hat. Und zwar in Spielen, wo man sich zumindest 2-mal keinen Patzer hätte erlauben dürfen. Ne? In Retafe 2-1 verloren und jetzt bei Espanyol 1-1. Das sind einfach die Patzer, die ja, sie die Titelchance kosten und dann natürlich nach 2-0-Führung im direkten Duell gegen Barca dann zu Hause 2-4 verlieren. Ist natürlich auch ein krasser Patzer, aber klar, eine Niederlage gegen diesen FC Barcelona ist eher irgendwo verschmerzbar, / vielleicht ein bisschen einkalkulierbar oder verständlich, aber in Retafe und gegen Espanyol darfst du nicht gewinnen. Und in Leganés haben sie auch gepatzt, ne? Vor ja, wenigen Wochen. Also diese 3 Spiele kosten sie einfach die Titelchance. Und das finde ich schade, Nils. Ich bin da, bin da ganz ehrlich. Denn auch aus neutraler, / spanischer Sicht hätte ich mich schon gefreut, dass es einen längeren Dreikampf gibt um den Titel. Dass es wirklich mal super spannend ist zwischen 3 Teams. Und da ja, Drama und Thrill uns begleitet bis zum Ende. Und deswegen hat das jetzt sehr schnell, sehr abrupt, sehr unerwartet abgerissen bei Atletico.
Ja, unerwartet vielleicht nicht, weil wie gesagt, Monsterwochen und 3-mal Barca, 8-mal Real Madrid irgendwie gefühlt in 4 Wochen. Deswegen werden da schon einige Rochi Blancos und Fans gedacht haben, puh, mal gucken, wie Atleti dann Ende März noch drauf ist. Und ja, trotzdem ist es irgendwie bisschen widersprüchlich, weil du hast diesen krassen, breiten Kader und wir haben oft gelobt, wie Simeone die Minuten verteilt, die meisten Joker-Tore, dass sie auch klatschen, immer noch spät irgendwie noch eine Antwort haben, aber ja, auch jetzt gegen Espanyol war es mal wieder so der Fall, dass du gehst in Führung, traumhafter Volley von Azpilicueta natürlich, hammer Ding, aber danach dann einfach wieder viel zu wenig gemacht und da weiß nicht, wenn du dann eh schon bei einem Team, also Espanyol war ja auch ganz okay drauf, nicht nur durch den Sieg gegen Real Madrid, haben sie noch heimstark eigentlich und ich hatte auch 1-1 getippt, weil nach der Länderspielpause das eine Team kann sich länger vorbereiten, Atleti hat auch ein paar Südamerikaner und so weiter. Also kam für mich jetzt nicht überraschend, aber Atleti halt auch nach der Führung da eben nicht wie Barca aufs nächste Tor gegangen. Also ähnlich Real und Atletico haben da das gleiche Problem, dass sie dann verwalten und nicht eben den Mut haben, aufs nächste Tor zu gehen. Das hat sie jetzt gekostet, weil Espanyol hat sich dann irgendwo den Ausgleich verdient, war auch ein blöder Elfmeter von Longley, den er verschuldet hat, da gezogen. Und dann war es einfach, wie gesagt, wieder zu wenig. Von dem her muss man sich da nicht wundern, dass da Atleti so viele Punkte jetzt gelassen hat. Es gehört immer mal auch Pech dazu. Aber das ist eben auch viel selbst verschuldet. Jetzt nicht nur Pech und irgendwie Verletzung hier und ja, Belastung, englische Wochen.
Falls du dich erinnerst, ich glaube, es war in unserer Winterpausenfolge oder Winter-Hinrunden-Abschlussfolge, haben wir ja so ein bisschen Prognosen abgegeben, ne? Wie weit kann es für Atletico gehen, die ja dann sogar ganz oben standen, ne? Waren ja der Weihnachtsmeister. Und ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, auf ihre Auswärts Performances hingewiesen, dass sie auswärts in vielen Spielen nicht gut waren und mit Ach und Krach meist in der 90. oder Nachspielzeit irgendwie 1-0 gewonnen haben. Sehr, sehr unverdient. Ne? Das war in Bilbao, das war in Vigo, das war in Barcelona natürlich. Ne? Alle Spiele, wo es keine guten Leistungen gab und du mit Ach und Krach vielleicht mit einem 0-0-1-1 hättest zufrieden sein können und dass du alle drei Spiele gewonnen hast, war nicht, ja, war nicht verdient und perspektivisch gesehen musstest du sagen, in Auswärtsspielen waren sie nicht gut genug, obwohl sie die Punkte geholt haben, aber es war nicht sustainable. Und was ist jetzt passiert? Von den letzten 10 Spielen haben sie nur 3 gewonnen und wo haben sie gepatzt? Auswärts. Mit Leistungen, die nicht gut genug waren. In Barcelona bei Espanyol, in Getafe, in Leganés, um jetzt mal 3 zu nennen. Ja? Und das sind eben die Spiele, die sie jetzt nicht mehr gewinnen konnten in der Rückrunde, die sie in der Hinrunde noch unverdient gewonnen hatten. Weil die Auswärtsperformances nicht gut genug waren, um selbst kleine Abstiegskandidaten einfach nur souverän zu schlagen. Und du musst ja nie wie Barca 5-0 4-1 gewinnen, aber einfach so ein souveränes 2-0, das haben sie nicht mehr hinbekommen. Das haben sie nur, ja, zu Hause gegen Mallorca haben sie mal 2-0 gewonnen, aber ne, sie legen nicht das zweite nach, sie haben zu viele Probleme, weil sie auswärts einfach nicht dominant genug sind gegen Mannschaften, die unbequem sind, die teilweise hinten drin stehen, ne, die mit Mann und Maus verteidigen und dann umschalten. Und das können sie einfach nicht so gut. Und das ist über die gesamte Saison so gewesen. Nur in der Hinrunde hatten sie immer wieder Dusel und Klatschnäs, um es zu gewinnen. Aber die Performances waren in der Hinrunde schon nicht gut genug. Und jetzt in der Rückrunde mussten sie dafür zahlen.
Ja, ja. Bevor wir so ein bisschen auf das Copa-Rückspiel gegen Barca schauen, muss ich noch erwähnen, Antoine Griezmann, der hat jetzt am Wochenende quasi für einen Rekord oder Bestwert gesorgt. Er ist jetzt in der La Liga-Historie der Nicht-Spanier mit den meisten Einsätzen, hat mit seinem 521. La Liga-Einsatz die 520 von, na wem wohl, überholt, dem bisherigen Rekordhalter?
Messi.
Ja, vom Flo.
Ich habe es jetzt.
Logisch, also.
Ich hab's jetzt mal spannend gemacht.
Ah, du hast es bewusst. Okay, das war jetzt eine.
Ja, wer denn sonst? Also, kann ja nur eingeben, ne?
Das ist ja klar. Also, Messi 520 Spiele, Benzema 439, Rakitic 438, Dani Alves 436. Da gibt's sogar einen auf Platz 2, den von dem hatte ich jetzt noch nicht gehört. Der ist in Brasilien geboren, aber irgendwie für die spanische Nationalmannschaft aufgelaufen. Also, die 466 Spiele von Donata Gama kann man jetzt auch nicht unbedingt werten, aber. Chapeau hier da an Antoine Griezmann und dann mal gucken, ob man da Chapeau auch dann nach dem Copa-Rückspiel am Mittwoch 21.30 Uhr im Metropolitano nennen kann. Ne? An sich kann ja schon oder hat ja schon Atletico Wege gefunden, immer wieder Barca zu schaden, hinter die Kette zu kommen mit diesen langen Duellen. Correa darf in der Copa del Rey jetzt wieder spielen und so weiter. Aber ich glaube, die sind jetzt auch irgendwie psychisch angenockt. Da fehlt dann auch so ein bisschen dieses Spielglück, diese Klatschnis ist auf einmal abhanden gekommen. Weswegen, ja, ich jetzt nicht unbedingt zwingend Geld auf Atletico setzen würde. Dafür war auch Barca zuletzt im Liga-Duell krass unterwegs und hat wirklich da auch einfach, ja, war einfach besser und gefährlicher und hat auch Atleti ein bisschen schwindlig gespielt. Im Metropolitano ist immer noch was anderes, aber ist halt auch nicht, dass Real Madrid da jetzt zu Besuch kommt und die tagelang nur Hass haben, Hass, 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 sondern oh, ist ja, ihre letzte Titelchance jetzt eigentlich.
Ist ihre letzte Titelchance, das stimmt. Ich habe gerade geguckt, am Wochenende drauf, am Sonntag spielen sie in Sevilla, da würde es mich nicht überraschen, wenn sie da wieder Punkte lassen, weil sie quasi auch emotional und mental, ne, alles raushauen gegen Barca und sich da so drauf fokussieren, dass sie dann einfach wieder die Kraft nicht haben, die mentale Kraft. Und das sieht man ja vor allem in Auswärtsspielen immer wieder, ne, dass sie da das nicht hinbekommen, weil sie irgendwie, ne, gegen Real und Co. alles raushauen, vor allem psychologisch gesehen und sich da ja so reinsteigern, sage ich fast schon. Und dann fehlt es halt in so, ja, grauen Auswärtsspielen, ne, bei Getafe, bei Espanyol, da können sie die Intensität nicht matchen, die du einfach brauchst, weil für die anderen geht es halt ums Überleben und um alles. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie ein Top-Spiel machen gegen Barca, vielleicht sogar irgendwie in Verlängerung weiterkommen. Ja, Barca ist Favorit, sollte besser drauf sein, aber wie gesagt, Atletico zu Hause, ne, die können da aus dem, nicht aus dem Nichts, aber die können aus sich heraus Kräfte mobilisieren, die sie so nicht hatten in den letzten Wochen, leistungstechnisch, und um dann wieder gegen Sevilla auswärts wieder 0-1, 1-2 zu verlieren. Würde mich nicht überraschen. Was mir stinkt, Nils, ist, dass Barca dieses Hinspiel nicht gewonnen hat. Dieses unnötige 4-4, du hast die ersten 6 Minuten gepennt und du hast die letzten 6 oder 8 Minuten gepennt mit Gegentor in der, ich glaube, 84. und 92. Und dazwischen hast du Atletico an die Wand gespielt. Und das ist ärgerlich, dass Atletico in, ja, übertrieben gesagt, 12 Minuten Fußball 4 Tore schießen konnte. Ja, besiegst du 4-2, von mir aus gewinn 2-1 oder dann 4-3, alles okay, aber dass du dann das Ding nicht gewinnen konntest, damit du jetzt gewinnen musst, sei es nach Verlängerung, sei es nach Elfmeterschießen, aber du musst dieses Ding gewinnen im Metropolitano Und das ist einfach schwierig. Wenn Barca ein Unentschieden gereicht hätte, hätte ich gesagt, ey, da bin ich sehr guter Dinge. Aber so müssen sie gewinnen. Das heißt, du musst ins Risiko. Das heißt, du weißt, was Atletico machen wird. Die werden ähnlich spielen wie gegen Real Madrid, glaube ich. Und wenn die hinten drin stehen und mit ne, das Messer zwischen den Zehen haben, dann musst du die erstmal knacken. Ja, das konntest du zuletzt. Ne? Mehrfach 4 Tore geschossen, aber es ist trotzdem nicht kein Selbstläufer und du weißt, Atletico kann umschalten und kontern. Und da, das haben sie besser gemacht in der Saison Nietz als jede andere Mannschaft. Ne? Im Konter, Barca, wehgetan. Das haben sie jetzt so gut gemacht, dass ich sehr viel Respekt davor habe. Weil eben dieses Ergebnis dich dazu auffordert, dass du auch ins Risiko gehst als FC Barcelona. Und das wird Atletico gefallen.
Naja, Julian Alvarez ist ja immer noch da und Salot auf der Bank und Molina. Also das hat schon ein paar Mal geklappt gegen Barca. Warum nicht wieder? Deswegen steckt da natürlich noch einiges an Spannung in diesem Halbfinal-Rückspiel vor dem Finale am 26. April in Sevilla. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite am Dienstagabend noch das andere Rückspiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad. 1-0 gewonnen hatte Real Madrid das. Beide Teams haben jetzt am Wochenende auch gewonnen. Real Madrid gegen Leganés mit 3-2. Real Sociedad hat Valladolid mit 2-1 geschlagen. Fast ein bisschen wenig, aber egal. Ja, bei dem Real Madrid-Spiel gegen Leganés reden natürlich einige über diesen Arda Güler-Elfmeter, der natürlich ziemlich schmeichelhaft ist, weil da schon Arda Güler ein bisschen den Eindruck macht, er will nur das und macht sich breit und zieht fast ein bisschen den Fuß zurück, damit er irgendwo den Kontakt kriegt. Aber was zumindest Güler und auch den Schiedsrichter rettet, ich finde, dass sich Oscar Rodriguez, der Gegenspieler, da so ganz komisch auch reingedreht hat in Güler rein, den fast ein bisschen da hochhebelt. Also das war dann vielleicht irgendwie entscheidend für den Elfmeter, auch wenn der Ball schon wieder fast vorbeigegangen ist. Also da hatte zumindest Real Madrid mal ein bisschen Glück. Zumindest würde ich aber auch sagen, dass erstens der Elfmeter war nicht so spielentscheidend, weil das 1-1 ist ja direkt danach gefallen, also ohne den Elfmeter fällt danach das 1-1 nicht. Und zweitens, Real Madrid hatte da schon quasi fast 90 Minuten einiges an Kontrolle und du hast immer das Gefühl gehabt, okay, jetzt schalten sie mal ein paar Gänge höher oder runter mit Beschleunigung, um dann irgendwie ernst zu machen. Ansonsten ist da jetzt auch nicht von Leganés die ganz große Gefahr ausgegangen. Die haben aus dem Nichts 2 Tore gemacht, alles gut. Aber ansonsten war da schon Real ganz gut drauf, trotzdem auch, und hatte mir eigentlich spielerisch sogar ganz okay gefallen, so zwischen den Linien. Einige Ballkontakte im Strafraum, Bellingham natürlich die Maschine. Ja, so war das. Eigentlich eine typische Nach-Länderspielpause, erstes Spiel, noch Probleme, noch nicht alle fit, Südamerikaner alle auf der Bank gewesen, krass. Und typisches Spiel vor einem wichtigen Halbfinal-Rückspiel, von dem her hatte ich da jetzt auch nicht so viel mehr erwartet.
Ja, aber man dürfte etwas mehr erwarten vom VAR, ne? Dass er zumindest seinen Kumpel da an die Linie schickt und ihm sagt, das ist nicht wirklich ein Foul. Also es ist ein schmeichelhafter Elfmeter, für mich ist es kein Elfmeter einfach. Und dann werde ich mich jetzt auch nicht drüber aufregen, mein Gott, aber es ist eine Fehlentscheidung für mich. Und im Zeitalter von VAR sollte die Kontrollinstanz zumindest dafür sorgen, dass diese Fehlentscheidung nicht so stehen bleibt. Und das ist einfach immer wieder das Thema, dass der VAR einfach komisch ist in Spanien und auch in Deutschland übrigens. Bundesliga muss ich wieder dran denken. Ja, wie gesagt, das hatte ich jetzt nicht gesehen, muss ich nur nachschauen, da die Highlights. Aber es gab einen absolut desaströsen Handelfmeter bei, was war es, Hoffenheim gegen Augsburg, glaube ich. Ey, im Zeitalter vom VAR, wie zwei Menschen oder wie viel sitzt im VAR-Raum? 5? Sagen wir 3, ja, dass 3 so eine Fehlentscheidung treffen. Sogar so der DFB Hand hat
von hinten.
Ja, nee, sein Kollege wurde angeschossen, ja. Daneben ihm steht sein Verteidigerkollege und von dem seiner Hüfte oder Bein prallt der Ball nach oben an den Arm des Verteidigers, des anderen, weil der Goveleo war es, oder Goveleo, wie man ihn ausspricht, der gar nichts dafür kann, der gar nicht checkt, was los ist. Ey, das kann nicht sein, dass sowas ein Elfmeter ist. Also du siehst, auch in anderen Ländern werden abstruse Fehlentscheidungen getroffen und auch da, der Schiri trifft sie schon falsch und die VAR-Johnnies, ja, wird schon passen. Keine Ahnung. Also, deswegen, manchmal fehlt mir die Kraft, mich aufzuregen, weil du Woche für Woche siehst, was da für Fehlentscheidungen getroffen werden. Und deswegen, ja. Schade. Sehr schade.
Ja, muss man auch nicht viel mehr über das Leganés-Spiel reden. Wir haben zumindest hier noch 2 Fragen, auch nochmal von Linus. Linus schreibt, wie krass wird Asensio? Wird er vielleicht sogar mal Captain und Ramos-Nachfolger? Also so ein bisschen Ramos Nachfolger von der Aura und wie er in Zweikämpfe geht und das mit viel Kraft, aber trotzdem auch präzise. Also der macht gar nicht so viele Fouls oder ist da irgendwie am Wackeln. Und auch gegen Leganés gab es dann in der Schlussphase noch so eine Klärung im Strafraum, wo danach Leganés so ein blödes Foto geteilt hat, wo dann natürlich sieht man Kontakt, aber er ist halt vorher am Ball und klärt den zur Ecke. Egal, Asensio wird jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Kapitän, weil er ist der Jüngste und da sind noch ein paar andere, viele Junge vor ihm dran. Ob das Valverde ist, und Bellingham wird auch, glaube ich, noch ein paar Jahre bei Real sein, die halt so in der Kapitänsreihenfolge dann vor ihm dran werden. Aber so rein von der Aura, wie unaufgeregt er da in die Zweikämpfe geht, und das waren jetzt nicht nur 5, 6, 7, 8 ganz gute Spiele, sondern mittlerweile auch 30 gute Spiele, ist das schon sehr beeindruckend. Und wie ich immer sage, man kann seine Fehler irgendwie, der Elfmeter gegen Celta und in Bilbao das Gegentor und einmal ein bisschen schwaches Spiel gegen Rayo, glaube ich, kann man an einer Hand abziehen. Also ist er da echt beeindruckend unterwegs. Und Kevin hat auch noch eine Frage gestellt zu Federico Valverde. Kevin schreibt: Meiner Meinung nach ist Valverde der kompletteste Spieler der Welt. Er kann einfach alles. Offensiv, schnell, körperlich stark, Schuss, Passspiel, Übersicht, defensiv, zweikampfstark. Er ist überall auf dem Feld, polyvalent und. Wie kann es sein, dass er in den Medien nicht mehr erwähnt wird oder auch bei individuellen Auszeichnungen verhältnismäßig schlecht abschneidet? Klar werden Tore und schöne Dribblings stark gewichtet, jedoch macht das alleine keinen Topspieler aus. Für mich ist er der most underrated Player momentan. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, sprichst du viel an, Kevin, weil natürlich beim Ballon d'Or die letzten Jahre auch immer mal die mit den vielen Toren ausgezeichnet wurden, oder generell auch, wenn es um individuelle, da sind halt Mittelfeldspieler, haben es eh schon schwierig, und wenn er dann auch öfter mal noch in der Abwehr aushelfen muss, und Valverde hat ja trotzdem auch schon Saisons mit zweistelligen Toren und unfassbaren Dribblings, also wie du sagst, er ist ja da wirklich komplett und zeigt so viel und ja, gehört trotzdem auch bei Real Madrid zu den 2, 3, 4 wichtigsten Spielern, ne, Mbappé, Bellingham ein bisschen hier, aber Valverde ist da genauso irgendwo zu nennen als Arbeiter, auch für die Mentalität, für er muss mal wieder als Rechtsverteidiger aushelfen. Das funktioniert einfach, weil er überall liefert, ist er da absolut underrated. Aber ich glaube, er ist da schüchtern, bodenständig genug und will gar nicht groß diesen Ruhm, diesen Fokus, diese individuellen Auszeichnungen. Er will einfach gewinnen und Titel am besten auch, und das ist für ihn am wichtigsten. Wenn dann Mbappé irgendwann mal diesen goldenen Ball gewinnt, dann ist ein Valverde da, glaube ich, völlig fein damit und will da gar nicht groß diese Hauptrolle sein. Und ist ja auch, also viele sagen, er muss mal irgendwann Kapitän sein, stimme ich zu, aber er ist trotzdem auch ein bisschen ein schüchterner, lieber Spieler, der gar nicht so viel irgendwie spricht und redet und stattfindet, sondern eher der, ja, durch Leistung glänzt. Aber ja, underrated ist er, oder Alex?
Underrated ist er, definitiv. Und polyvalente Waffe, überall ist er auch. Du erinnerst dich, als Vázquez ausgefallen ist vor dem Champions League Rückspiel oder Hinspiel. Hinspiel war es, glaube ich, ne? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und Valverde dann hinten rechts verteidigen musste, habe ich gesagt, das ist ein Vorteil für Real Madrid, dass sie quasi genötigt sind, den besseren Defensivspieler aufzustellen. Ich glaube, war das bei Man City sogar? Ich meine,
war, oder? Beide sogar.
Oder beide sogar,
Atletico, ne? Also, ja, Spiel ist er da immer gesetzt. Ja.
Genau, und deswegen, das zeigt schon auf, ne? Dass er schon sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist, und du kannst ihn überall aufstellen, und der Mann liefert halt und ist eine Maschine. Von daher bin ich schon auch Fan. Ja, also Fan. Darf ich jetzt nicht sagen, nehme ich zurück, streiche ich wieder. Doch. Aber angetan als neutraler Beobachter von ihm, definitiv, ja.
Ist schwer zu hassen, außer vielleicht von Alex Weiner. Aber das ist ein anderes Thema, und mal gucken, jetzt wird Valverde bestimmt auch im Copa-Rückspiel gegen La Real wieder den Rechtsverteidiger machen. Ne? Lucas Vázquez war ja am Wochenende im Einsatz, war auch nicht ganz so unbeteiligt beim zweiten Gegentreffer, egal. Valverde wird da bestimmt wieder spielen, weil ja im Mittelfeld sind ja auch ein Tchouameni, ist wieder bei alter Stärke, und ein Camavinga funktioniert mit ihm an der Seite, von dem her ist da dann ja fast kein Platz für Valverde, da wäre schon Platz, aber als Rechtsverteidiger tut er schon auch Real Madrid ganz gut, und ich bin gespannt auf das Rückspiel, denn ich glaube, ne, 1-0 Hinspiel gewonnen, alles gut, aber ich glaube, Real wird es da auch wieder ein bisschen spannend machen und es ein bisschen zu locker angehen. Du hattest auch gegen Leganés so ein paar Phasen, wo du schon, wie gesagt, der Ball in gefährlichen Zonen gewesen, auch mal im Strafraum gewesen, aber so ein bisschen so, ach komm, wir gucken nochmal links, wir schließen nicht gleich, habe ich überlegt nochmal, ich stopp nochmal. Da hat so ein bisschen dieser komplette Druck gefehlt, weswegen vielleicht auch Real Madrid gegen Real Sociedad da ist, da teilweise ein bisschen zu locker angehen wird. Also für mich riecht es ein bisschen nach Verlängerung sogar, vielleicht kann dann, geraten die Blancos sogar noch in Rückstand. ne, Real Sociedad ist jetzt nicht die ultimative Gefahr und trotzdem glaube ich einfach, dass sich Real Madrid das Leben mal wieder ein bisschen selbst schwer machen wird. Und sie gehen ja scheinbar auch gerne selbst extra Wege und Umwege ein und nochmal Verlängerung. Irgendwie scheinen ja auf diese extra Belastung zu stehen, sonst hätten sie die Champions League Playoffs auch vorher schon lösen können. Aber irgendwie, die brauchen ja scheinbar dieses, ach komm, nochmal 30 Minuten mehr, ja komm, das brauchen wir einfach.
Ja, das liegt ja daran, dass sie oft den Gegner einfach unterschätzen oder das Spiel nicht ganz so ernst nehmen und sich denken, ja, das geht schon im zweiten, dritten Gang, da schalten wir jetzt nicht hoch. Und wann schalten sie hoch? Naja, wenn sie müssen. Aber ob sie jetzt gegen Real Sociedad müssen, im Sinne von sie müssen in die Verlängerung, bin ich mir nicht sicher, denn 4 Auswärtssiege in der Liga, Nils, hat Real Sociedad in der Saison, 10 Auswärtstore geschossen in 14 Auswärtsspielen. Zum Vergleich, Real Valladolid hat ein Tor mehr in der Fremde. Und ach, das ist die mit Abstand schwächste Mannschaft La Ligas. Deswegen, wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, ne, du gewinnst im Bernabeu vielleicht das Hinspiel 1-0 als Real Madrid und musst dann ins Anoeta und die brennen da, die Basken. Und da weiß man, da kann es richtig unbequem werden, wenn die einen guten Tag erwischen mit ihrem Pressing, mit angetrieben von ihren Fans. Ne? Da können sie auch über sich hinauswachsen. Das hatten sie in der Saison nicht so häufig, aber in den letzten 3-4 Jahren hatten sie das immer wieder, dass sie zu Hause wirklich teilweise eine Macht sein können. Also gegen Barca das Hinspiel im, wann war es, Oktober oder so in der Liga. Da haben sie mal wieder ihr gutes Heimgesicht gezeigt. Wenn jetzt also, darauf will ich hinaus, Real Madrid im Anoeta ran müsste und Real Sociedad muss ein 0-1 drehen, da könnte ich mir eher vorstellen, dass es in die Verlängerung geht, aber jetzt im Bernabéu glaube ich nicht, weil Real Sociedad in der Saison eben vor allem auswärts so dermaßen zahnlos und schwach ist. Deswegen, nee, würde das glaube ich eher, klar, die können ein Tor schießen, weil Real wieder ein bisschen hinten nachlässig ist, aber sobald Real Madrid dann merkt, oh, es steht nur 1-1 mit einem Tor, Gegentor, müssen wir in die Verlängerung, schalten sie wieder ein bisschen hoch. Deswegen, ich habe da nicht so viel Bedenken. Das Hinspiel war halt einfach auch ein Top-Resultat für die Blancos, ne?
Ja, notfalls ist wieder in der 89. Mal in Bellingham zur Stelle oder wie gesagt, die Südamerikaner jetzt quasi ausgeruht. Sind ja alle, keiner von Beginn an aufgelaufen gegen Leganés. Also wird natürlich reichen. Mal gucken, ob mit oder ohne Drama. Ja, Drama. Wie viel Drama war das im El Gran Derby, im Sevilla Derby? Gar nicht so viel. Also ich hätte zumindest gedacht, dass es noch offener, abwechslungsreicher wird, aber da hat dann der FC Sevilla vielleicht zu wenig gemacht. Summa summarum ist Betis zu einem verdienten Sieg gekommen, zum verdienten ersten Derby-Sieg seit 2018. Danach 12 Derbys haben wir oft auch hier thematisiert. Betis war schon oft nah dran und vielleicht auch mal besser gewesen, aber da hat immer irgendwie was gefehlt, dass sie nicht cool genug waren, dass dann Sevilla doch noch irgendwie kam, dass Betis eben den berühmten Sack nicht zugemacht hat. Aber jetzt, dieses Mal, war einiges anders. Und Sevilla ist ja sogar noch der FC in Führung gegangen, ne? War nicht schlecht so von Ruben Vargas, aber irgendwie Betis, ja, aktuell in Topform, vor dem Anstoß wurde Isco als Spieler des Monats ausgezeichnet, Pellegrini als Trainer des Monats, du hast einen Anthony dabei, der hatte sogar mal einen eher schlechten Tag da im Derby und trotzdem war das, ja, wie gesagt, ein verdienter Sieg, also auch starke Stimmung und irgendwie ist mit Betis da weiter zu rechnen, die fahren einfach Punkte ein ohne Ende.
Ja, die Stimmung war grandios im Stadion. Das war also schon natürlich vorm Spiel bei der Hymne, bei den Toren natürlich und dann hinten raus, als es mehr oder weniger klar war, dass sie gewinnen werden oder als die Schlussphase war. Stimmung war grandios. Wirklich, wirklich geil und hat safe die Mannschaft natürlich auch getragen, die einfach auch top in Form ist. Ne? Das war der 6. Ligasieg in Folge, Nils. 6 Spiele, 6 Siege. Auch deswegen kriegen sie hier die ganzen Awards scheinbar. Wobei bei Awards sind sie ja oft mit dabei. Die haben ja Fans überall im Land. Ne? Und vor allem Isco wird ja bei jedem Spiel gefühlt zum Man of the Match, egal ob er was macht oder nicht. Also er macht oft natürlich was. Ja. Ne? Aber der wird häufig Man of the Match, weil die Fans zu Hause am Fernseher bei der Zone halt über die App abstimmen können. Und deswegen Awards ist immer so eine Sache. Das ist ganz witzig. Aber ja, Isco tut ihn natürlich gut, haben wir ja auch schon thematisiert. Ne? Die Rückkehr nach seiner langen Verletzungspause. Er ist einfach ein Gamechanger und man schaut ihm so gern zu. Und das,
die Vorlage zum 2-1, ne? Ja. Wie er da direkt durch die Gasse.
Ja, genau.
Das ist Weltklasse halt auch.
Spielwitz, ne? Übersicht, Leichtigkeit, Lockerheit, technische Fähigkeiten, da ist halt alles dabei. Dieser Wechsel tat ihm so richtig gut, zu Betis zu wechseln. Da blüht er auf nochmal im, keine Ahnung, wievielten Frühling, selbst nach schwerer Verletzung. Jetzt hat er die Haare wieder kurz, ne? Sieht auch ein bisschen jünger aus, die vorherige
Frisur. Nicht mehr so gehen lassen. Ja.
Also von daher, nee, das passt jetzt wieder gut. Also er tut Betis so dermaßen gut. Die hatten ja in der Hinrunde Riesenprobleme. Die haben in der kompletten Hinrunde nur einmal 2 Spiele in Folge gewonnen, an Spieltag 10 und 11, habe ich gerade nachgeguckt. Und jetzt gewinnen sie 6 in Folge. Also die waren ja komplett inkonstant. wirklich dermaßen inkonstant in La Liga, ohne Isco, und jetzt ist er zurück und jetzt haben sie, wie gesagt, mit Anthony natürlich auch, den muss man auch erwähnen, ne? Der tut auch dieser Mannschaft so richtig gut. Fragwürdiger Charakter, haben wir schon 10-mal thematisiert, aber spielerisch ein brutales Upgrade. Diese eine Volley, den der fast rein wäre, ne? Auch richtig gut gemacht. Also spielerisch mit Anthony und Isco ist das eine wesentlich bessere Mannschaft als in der Hinrunde oder die beiden.
Wobei auch, wer war das? Jesus Rodriguez, auch Topspiel gemacht, natürlich Johnny Cardoso mal wieder getroffen. Also es ist nicht ganz, kommt nicht ganz von ungefähr. Das Rückrundentabelle, Barca ist natürlich Erster, dann schon Betis, dann Real Madrid und auf den Tabellenvierten in der Rückrundentabelle, darauf kommst du nicht. So als kleines Quiz am Rande.
Boah, habe ich jetzt gar nicht am Schirm. Ja. Platz 4 Rückrunde.
Kommt keiner drauf hier. Alle Zuhörer, Zuhörerinnen.
Retafe.
Ja, nee, Siebter sind die. Oh. Es ist einfach der FC Valencia auf Platz 4 in der Rückrunde.
Ja, stimmt. Das wäre der nächste. Ja, Retafe hat ja irgendwie 2 Monate lang irgendwie kein Spiel verloren. Ja. Oder 6 oder 7 Spiele, irgendwie sowas. Deswegen dachte ich, die sind noch recht weit oben.
Übrigens. Ein Punkt Unterschied, ja.
Na, also dann habe ich nicht so schlecht. Nachtrag zu Pellegrini. Das ist der statistisch gesehen beste Trainer der Vereinshistorie von Betis, von Malaga und ich glaube sogar von Real Madrid. Vom Punkteschnitt oder,
Saison,
oder Siegquote oder Punkteschnitt, ich bin mir nicht sicher. In seiner quasi, während er da war bei Real Madrid, das geht unter, aber bei Betis und bei Malaga hält er quasi den Rekord für die beste beste Punkteausbeute oder Siegquote, eins von beiden, bin ich mir nicht sicher. Schon krass. Also da sieht man auch, ist der nicht schon 70, Nils?
Ja, der Älteste, 71 vielleicht sogar.
Und ich hatte hier auch schon in der Hinrunde drüber gesagt, ich weiß nicht, ob es noch weitergehen soll. Irgendwann wird es mal Zeit, Kollege, weil er gibt Betis nicht mehr so viel und jetzt zack, 6 Siege in Folge, Trainer des Monats, und wer bin ich, ihn schlecht zu reden, ne? Oder ihn entlassen zu wollen.
Ja, Zyklen enden, irgendwann haben sich Trainer abgearbeitet und die Reden und die Ansprachen sind halt irgendwann die gleichen und kommen halt vielleicht nicht immer so an, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, wie auch bei dem Alguacil, bei Real Sociedad, aber Pellegrini, also Chapeau, ich habe so eine eigene Statistik für ich meine lange Excel-Liste gerade geöffnet, und er hat einfach wirklich in dieser einen Saison von 48 Pflichtspielen bei Real Madrid, das war 2009 und 10, erst mit Cristiano, hat er von 48 Pflichtspielen 36 gewonnen, das ist eine 75-prozentige Siegquote, zum Vergleich Mourinho 72, Ancelotti auch 72, Zidane nur 65, hat ihm seine zweite Ära ein bisschen kaputt gemacht, auch ein Punktschnitt natürlich bei Pellegrini mit 2,35 ist überragend, und deswegen, ihm hatte damals ein bisschen die Cristiano-Verletzung kam ihm, ist ihm nicht entgegengekommen, und deswegen gab es da dann keinen Titel, und Perez wollte halt unbedingt den Trainer, der da im Bernabeu die Champions League gewonnen hat, deswegen kam dann Mourinho. Ist auch im Nachhinein alles richtig gewesen, aber Pellegrini absolut underrated da, so gesehen, in Real Madrids Historie. Und Barca war halt nur einfach irgendwie ein bisschen besser, was verrückt ist. In einer eh schon historischen Saison von Real mit Pellegrini war dann Barca nochmal besser, aber das nur so am Rande. Und freut mich, dass es da so gut für ihn läuft, für alle läuft. Isco auch natürlich bei Betis. Anthony, mal gucken, ist da jetzt natürlich mehr und mehr auch Thema in der Zukunft, weil der scheint sich schon ganz gut wohl zu fühlen, ne? Von Regen in Manchester, jetzt Sevilla und Sonne und alle Leute lieben ihn, mal davon abgesehen, was rund um ihn noch für Geschichten sind. Isco hatte wohl nach dem Spiel auch sowas gesagt, von wegen, wir müssen ein Crowdfunding machen, damit er bleibt. Denn ja, Betis hat sehr überschaubare Mittel, musste auch schon viele Spieler abgeben, Nabil Fekir am Deadline Day, ne, ihren besten Spieler eigentlich. Und deswegen habe ich da jetzt gar nicht so viel Hoffnung, dass da ein Anthony bleibt, aber sollte vielleicht doch noch rein theoretisch was mit Champions League gehen, glaube ich nicht dran, es sind ja 6 Punkte trotzdem auf den Athletic Club, dann könnte man damit zumindest einen Anthony halten, aber wie gesagt, ich glaube, das wird ziemlich schwierig für das trotzdem kleine Betis da den großen Anthony zu halten, weil Manchester will ja trotzdem irgendwo Kohle sehen.
Ja, aber kurzer Einspruch, mit Platz 5 könnten sie auch in den Champions League
einziehen,
wenn Spanien Top 2 abschließt unter den Ländern. Ne? Und da sind sie, glaube ich, auf Platz 2 aktuell, wenn ich mich täusche. Und dann würde Platz 5 reichen und da sind sie punktgleich mit Villarreal. Aber Villarreal hat ein Spiel weniger. Ja. Aber da sind sie bei 47 Punkten. Und von daher, in der Form aktuell, sieht das schon ziemlich, ziemlich gut aus. Jetzt gucke ich auf Restprogramm. Oh ja, jetzt geht's zu Barca. Und ohne dann, Isco, Achtung,
Gelbsperre.
Ohne Isco, stimmt, Gelbsperre. Zum Glück, muss man ja wirklich sagen, aus Blaugraner Sicht. Und dann geht's just zu Hause gegen Villarreal. Also Ne? Kleines, oh. Ja, nicht Endspiel, aber direktes
Los Mojos,
direktes Duell um die Champions League und dann ja Girona auswärts, Valladolid, Espanyol, Osasuna, Rayo, da darfst du schon ein paar Siege holen. Und dann hinten raus Atletico und Valencia. Also Betis hat da schon gute Chancen, am Ende Fünfter zu werden. Vierter wird, glaube ich, zu schwer, weil der Athletic-Club aus Bilbao zu viel Vorsprung hat und die ja jetzt auch enttäuscht haben, weil nicht gewonnen, aber trotzdem ja eigentlich souverän genug sind, um immer wieder zumindest da ein Unentschieden und da mal wieder einen Sieg zu holen.
Aber die haben irgendwann Fokus auf Finale daheim.
Die haben Europa-League-Fokus, das stimmt. Noch. Aber ich glaube trotzdem, Betis wird am Ende Fünfter oder ich hoffe, sie werden Fünfter, ich würde es mir wünschen und dann Champions League, ey, das wäre schon eine geile Sache.
Und da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, nächste Saison spielen sie durch Umbau im Benito Villamarín dann in dem Olympiastadion in La Cartuja. Das hatte David Ploch gestern Kommentator erwähnt.
Da das weiß ich nicht.
Ganz
das,
aufgepasst.
Aber das La Cartuja wurde umgebaut. Das ging ein bisschen mir vorbei. Ja. Die Tatanbahn ist weg.
Genau.
Oder wird weggebaut peu à peu irgendwie. Ich weiß nicht, wie weit sie sind. Aber schon sehr, sehr gute Sache, weil diese Tatanbahn war ja bodenlos. Ja. Und von daher, wenn sie hier das spanische Wembley so ein bisschen machen, also das Nationalstadion für die Nationalmannschaft und für die Copa del Rey Finals, also ne, wie Olympiastadion Berlin, der eine Finalort, dann war es absolut überfällig, diese Tatanbahn wegzumachen und das Stadion zu modernisieren. Und das ist definitiv eine coole Geschichte.
Ja, die sind dann, also ist schon fast fertig umgebaut. Bis zum 26. April Pokalfinale sind sie da auch fertig. Da hatten wir auch bei Real Total einen Artikel. Und Kapazität dann von 58.000 auf rund 70.000 erhöht, mit sogar noch der Option auf weitere Plätze. Es sollen ja auch ein paar WM-Halbfinale vielleicht oder zumindest Viertelfinale da stattfinden 2030. Und ja, ist gut. Ich war selbst da bei Reals Pokalfinale 2023. Ist schon mal okay, so ein weites Stadion gehört halt mal dazu. Wie Olympiastadion Berlin, aber natürlich ein bisschen besser ist es, wenn es näher dran ist. Und da bin ich gespannt, wie dann die Atmosphäre da ist. Ja, soweit Sevilla-Derby. Wir haben noch Themen, soweit viele, viele No-Brainer, wo wir drüber reden müssen. Wir haben noch ein paar News zum Abschluss. Habt ihr vielleicht mitbekommen in der Länderspielpause rund um zum Beispiel den FC Malaga. Da könnte jetzt, da gibt es News im Sinne von, da könnte jetzt der nächste Scheich kommen. Denn nach diesem, ja, kann man ja sagen, Fiasko eigentlich mit dem anderen Scheich, wer war es? Abdullah Al-Thani, der ist ja mehr oder weniger seit 2020 eigentlich aus sportlicher Führung weg. Zumindest steht da so, habe ich selbst nochmal auf der Malaga-Website nachgeschaut, seit 2020 ist er eigentlich weg, aber irgendwie ist er noch da als Anteilseigner, Clubbesitzer teilweise. Könnte jetzt einfach der nächste Scheich kommen und zwar auch aus Katar. Das wären die berühmten, dieser berühmte Investmentfonds QSI von und mit PSG-Boss Al-Khelaifi. Die wollen und werden vielleicht auch oder wollen zumindest wohl den FC Malaga kaufen und da, ja, wäre natürlich blöd, weil ich glaube, der FC Malaga an sich, die aktuelle sportliche Führung und die Fans müssen jetzt nicht unbedingt den nächsten Scheich haben, aber ich schätze mal, wenn Abdullah Al-Thani, der noch irgendwie Besitzer ist, auch wenn er nichts zu sagen hat, wäre, ja, will, glaube ich, seinen Invest mal wieder haben und wenn dann Al-Khelaifi da die Kohle hinlegt, könnte da schnell was gehen und wie gesagt, ist schade, weil Malaga hat sich gerade so ein bisschen zurückgekämpft aus der dritten Liga in die zweite Liga, sind zwar nur auf Platz 15, aber es geht langsam wieder bergauf, nachdem sie vor 12 Jahren ja selbst noch im Champions League Halbfinale an Dortmund gescheitert sind, sind sie gerade wieder auf einem wachsenden Ast und ich weiß nicht, ob wirklich PSG Farmteam werden da jetzt für wirklich Erfolg stehen würde, wie jetzt Girona zum Beispiel, also
ist ja, nee, ja, aber Erfolg. Andererseits mit QSI Ding, Katar, die Sports Invest, glaube ich, heißen sie. Bei Piaget wird gezeigt, die machen ernst. Ne? Also das ist nicht so ein Scheich, der so ein bisschen Lust und Laune hat oder oft mal weniger Lust und die Laune dann im Keller ist, weil die Lust halt schnell verfliegt, weil es ja nicht dann doch nicht so klappt, wie zum Beispiel bei 1860 München oder wahllose andere Beispiele, sondern die Kataris haben bei PSG sehr nachhaltig gearbeitet und arbeiten weiter nachhaltig und nehmen das sehr, sehr ernst. Und deswegen sportlich gesehen, boah, kann das vielleicht, leider, Klammer auf, Klammer zu, Ausrufezeichen, schon sportlich gut sein für Malaga, dass sie dann aus den Niederungen mal wieder hochsteigen. Und vor allem finanziell könnte es für Al-Thani gut sein, denn es könnte ein Wettbieten geben. Denn der Liverpool-Besitzer, die haben auch FSG, Fenway Sports Group, die haben auch Interesse und prüfen einen Kauf eines Vereins, um da auch in die Richtung nicht Farmteam zu gehen, aber so, ne, hier und da mal ein Vereinchen neben Liverpool. Also die sind auch interessiert daran, unter anderem am spanischen Markt vielleicht einen Verein zu erwerben. Und da ist die Rede davon, dass sie verschiedene Optionen prüfen, darunter den FC Malaga, aber auch Levante, Elche, Espanyol, Getafe und Valladolid werden alle geprüft von FSG, um da einzusteigen. Und wer weiß, wenn QSI und FSG beide sagen, hey, Malaga, coole Sache, Standort und Tradition und ne, großer Verein und Potenzial und dies, das, dann könnte es vielleicht ein Wettbieten geben und dann freut sich der Scheich.
Ja, mal sehen, ne? Weil an sich sind diese Clubs insofern attraktiv, weil gute große Stadt und gutes Wetter da und teilweise im Strand wie jetzt Levante, Malaga, deswegen ist das schon spannend, da irgendwo zu investieren, damit du dort auch irgendwie Profispieler hinlocken kannst und denen auch mehr zu bieten als nur irgendwie ein gutes sportliches Projekt. Also verstehe ich schon, wenn da die ganzen Investoren und nicht nur Scheiße da drüber nachdenken, aber ist mir halt ein Dorn im Auge, diese vielen, vielen Farmteams. Und zumindest jetzt die FIFA hat mal bei der Club, wir haben gesagt, hier Pachuca und Club Leon, ihr seid zusammen, ja, einer muss raus. Aber das ist halt bei der UEFA nicht unbedingt zu erwarten, dass da dann Regeln, da wird es halt öfter mal dazu kommen, dass die beiden RB-Teams in der Champions League und das Girona Man City jetzt zusammen und so wird es halt, ist halt leider die Entwicklung. Also mal sehen, was es da noch an News gibt. Apropos No-Brainer, Mariano Diaz, der lebt noch und der trifft auch noch. Der hat für die Dominikanische Republik in der Länderspielpause eingenetzt. Zum zweiten Mal überhaupt in seinem überhaupt erst zweiten Länderspiel. Das erste war 2013. Jetzt denkt ihr euch alle, was? Ja, der hatte wohl seitdem auf irgendwie eine Berufung von Spanien gehofft, um da doch nochmal irgendwie zu switchen, die Nationalmannschaft. Das ist nicht, ja, oder diese Hoffnung, dieser Plan ist genauso erfolgreich verlaufen wie seine aktuelle Arbeitgebersuche. Der ist ja jetzt auch seit Sommer, seit dem Aus beim FC Sevilla vertragslos. Und trotzdem hat er da irgendwie, ja, eingenetzt mit so einer Brustannahme direkt abgeschlossen. Schon ganz schick. Also am Sportlichen hat es bei ihm ja auch nie gelegen, ne? Aber Stichwort No-Brainer, man konnte ihm eher Dinge vorwerfen, dass es bei ihm nicht am Fuß lag, sondern das, was vielleicht so zwischen den Ohren ist oder sein sollte. Also da, komischer Typ. Noch eine News, Reals Frauen haben den ersten Klassiko gewonnen. Nach 19 teils deutlichen Pleiten, Klatschen gegen den FC Barcelona gab es in der Länderspielpause einen 3-1-Sieg in Barcelona bei teilweise Regenschlacht. Wird jetzt noch nicht behaupten, dass dadurch sich jetzt alles ändert und dann die Barca-Dominanz einbrechen wird. Barca bleibt ja trotzdem noch das krasseste Team, ist jetzt auch in der Champions League souverän weitergekommen. Aber mal sehen, wie es dann nächste Saison, ob dann die Bilanz nicht direkt wieder auf 1-20 und 1-21 anwächst mit weiteren 4-0, 5-0 Klatschen. Aber immerhin mal wieder positive Nachrichten da mal von Reals Frauen.
Und negative Nachrichten vom Schiedsrichter- und VAR-Team, weil das ein skandalöser Abseits-Pfiff war. Ne? Also kein Abseits, ein Meter dahinter. Wäre es das nicht das 2-1 für Barca
gewesen? Für Barca in Führung gewesen,
ja. Es stand 1-1 bis zur, ich weiß gar nicht, 80., 85., whatever, also sehr spät, sehr lange. Also schon Punkt wäre natürlich eine Überraschung gewesen von Real Madrid. Und dann ein reguläres Tor hat nicht gezählt und es war ja nicht mal annähernd abseits. Also die war ja 2 Meter dahinter, aber es gibt kein VAR. Also deswegen dann doch keine VAR-Fehlentscheidung, weil den gibt es halt bei den Frauen offenbar nicht. Aber ja, desaströser Call, da siehst du auch mal wieder, mit VAR geht's nicht, aber ohne geht's auch nicht. Das ist das alleinige Thema.
Sag das meinen Schalker Freunden.
Die Schiedsrichter sind halt einfach zu schlecht, das ist halt einfach das Thema.
Ja, oder Schiedsrichterinnen in dem Fall.
Aber
in dem Fall. Andere alte Thema. Okay, ja, das war's von uns zwei Gehirnhälften, Pinky in the Brain. Wir sagen mal Tschüss, oder?
Wer ist eigentlich wer? Das sollen die Hörer beantworten.
Ich bin...
Nee, äußerlich ja nicht.
Okay. Gut, dann sagen wir jetzt nur Tschüss und bis nächste Woche. Da nächsten Montag mache ich mich dann nach der Folge auf den Weg nach London zum Hinspiel gegen Arsenal. Jetzt erstmal noch Copa del Rey. Dienstag, Mittwoch, wie gesagt, jeweils 21.30 Uhr bei Sport Digital wieder. Und jetzt wirklich ciao, ciao. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.